Aber kann man dann, jetzt vielleicht ich als Ethiker und Theologe, verantwortungsvolle Bratwurst essen?
Stammtisch. Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von Reformiert. Mit mir da am Stammtisch sitzt der Luca Zakei vom RevLab. Hallo Luca. Unser Gast ist der Christoph Ammann. Christoph, du bist Pfarrer und Ethiker. Mhm. Du bist Pfarrer in Zürich-Wittiken und auch Präsident von Akut, das ist der Arbeitskreis Kirche und Tiere. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, und das Thema, das wir ausgewählt haben, ist die Initiative, die am 24. September kommt, die Massentierhaltungsinitiative. Und zwar geht es darum, dass man dort, schon nur das Wort finde ich komisch, die Nutztiere, dass die bessere Lebensbedingungen bekommen. Und dass man gewisse Standards, wo Bio-Standards, die schon 2018 sind bestimmt worden, tut dann ausweiten. Und wie immer gibt es einen Spagat zwischen, darf man sich das, kann man sich das noch leisten? Alles wird teurer. Es werden schon andere Bereiche teurer, aber dann wird nicht die Nahrung noch teurer. Und gleichzeitig ist sicher ein Trend von den letzten 20, 30 Jahren die Sensibilität, die sich erhöht hat gegenüber den Tieren im Allgemeinen. Und klar, wird es der ein oder andere Stammtisch haben von anderen Medien zu diesem Thema, zu dieser Initiative. Also wichtig ist uns vor allem die theologische und die ethische Perspektive. Und ich würde jetzt mal anfangen und mal fragen, also ich habe das Gefühl, in der Bibel wird das Tier hat verschiedene Rollen, wo er einnimmt. Also am Anfang wird beschrieben, dass der Mensch muss das Tier untertan machen. Es gibt die Rolle von der Nutztier, man kann das Tier nutzen. Es gibt ja reine und unreine Tiere. Und irgendwann kommt es noch so weit, dass das Tier als Mittel ist mit einer Plage, wo man den Mensch kann bestrafen kann. Also es gibt unterschiedliche Rollen, die das Tier erfüllt. Also, mich würde es jetzt erst mal am Anfang interessieren, wie siehst du das, Christoph?
Also gut, das Verhältnis natürlich zu den Tieren und quasi in dem Sinn die Rollen, die Tiere spielen, die sind damals schon vielfältig und die sind ja heute auch extrem vielfältig. Oder? Also für mich ist so ein extrem zentraler Gedanken, die sich auch ziemlich am Anfang in der Bibel ja findet, ist, dass Tiere Geschöpfe sind. Wie der Mensch auch grundsätzlich einmal. Also so, jetzt einfach zum mal etwas sagen, weil man heute manchmal ja in der Ethik von lauter Bäumen quasi den Wald nicht mehr sieht. Also so etwas, eine ganz grundsätzliche Aussage. Es ist gut, dass es die Tiere gibt. Gott hat sie geschaffen. Und dann ist das ist schon mal etwas, was quasi der Mensch nicht so vom Tier unterscheidet. Nachher stimmt es natürlich, was du sagst, dass der Mensch den sogenannten Herrschaftsauftrag hat. Und die grosse Frage ist natürlich, dann, da können wir sicher nachher noch drüber reden, was impliziert das? Also was soll das für eine Form von Herrschaft sein? Aber ja, dass unser Verhältnis zu Tieren extrem auch ambivalent ist und extrem viele sagen wir, offene Enden gibt oder ganz schwierige Konflikte, das liegt, glaube ich, quasi wirklich in der Natur von der Sache. Also ich habe zum Beispiel viel über mit Tierversuchen zu tun gehabt, als Ethiker in der kantonalen Tierversuchskommission. Und da gibt es eine Fülle von Konflikten, kann man deutlich machen, wie unsere Gesellschaft einfach irgendwie auch auf Tiernutzung aufbaut. Also eben bis zu den Impfungen her, bis zu Medikamenten. Es ist einfach ein Spannungsfeld. Und was jetzt quasi bei dieser Massentierhaltungsinitiative, glaube ich, die Idee ist, dass man sagt, bei den Tierversuchen schaut man zum Beispiel extrem genau her, wenn man die Güterabwägung macht zwischen den menschlichen Interessen und denen vom Tier. Und dass man jetzt irgendwie sagt, in der Landwirtschaft wird aber eigentlich ein bisschen weniger hergeschaut. Also so quasi die Leiden, die man Tieren wo man denen zumutet. Wie steht es eigentlich? Dürfen wir das überhaupt? Oder soll es da nicht irgendwie, sollen wir nicht irgendwie mindestens den Minimalstandard ein bisschen umsetzen?
Felix, eine Frage. Gibt es in Chile eine offizielle Sicht auf die Initiative?
Also du, ja, das ist immer die Frage, was offiziell ist in der reformierten Kirche. Das ist, das ist eine gute Frage. Manchmal lange schon eine Predigt, wo sich jemand darüber aufregt, oder ein Reformiertartikel zum Recht offiziell daherkommen. Also wer sich ja verlauten lassen hat, ist die Öko. Das ist eine ökumenische Arbeitsgruppe, kann man sagen, oder? Wo sich mit Landwirtschaft, Natur, also der grüne Gürtel ist zum Beispiel stark von dort her gepusht. Also Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Aber eben auch Landwirtschaft ist ein Thema, das sie schon sehr lang beschäftigt. Und die Öko hat, ich finde, eine differenzierte Stellungnahme geschrieben, hat sich aber nicht dazu können durchringen, eine Abstimmungsempfehlung zu geben, hat aber auf akut verwiesen, also in der verweist auf akut. Und das würde mich jetzt da gerade interessieren, Christoph, wie interpretierst du diese Stellungnahme? Würdest du auch sagen, wenn ich, die ist differenziert, oder ist sie sind sie ein bisschen Hösis und haben sich einfach nicht mit dem Bauernverband verscherzen?
Also es liegt mir natürlich fern, irgendwie Öko zu kritisieren. Wir haben auch ein gutes Einvernehmen mit ihnen und so. Und ich deute das so, dass sie sich nicht einig sind auch, dass es vielleicht die einen gibt, die gefunden haben, das müssen wir unterstützen. Und dass es natürlich, da, wenn man jetzt ein bisschen polemisch will, sie schon kann sagen, typisch für unsere Landeskirchen, wir wollen möglichst immer alle im Boot haben. Jetzt hat man schon bei der Konzernverantwortung quasi Leute vergrault und jetzt will man quasi da auf keinen Fall sich mit dem Bauernstand verscherzen und die Eindruck erwecken, man sich irgendwie gegen die Landwirtschaft. Eben, ich meine, also, was ich nur interessant finde, ist schon einerseits die extreme Zurückhaltung bei Tierthemen, sage ich jetzt einmal. Das finde ich das eine, da können wir vielleicht nachher drüber reden. Und dass das jetzt ja keine extreme Initiative ist, also der Bundesrat sagt, irgendwie 5% der Betriebe sind überhaupt davon betroffen. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt ein Anti-Bauern-Statement abgibt, wenn man gegen Massentierhaltung ist. Ja, also das muss man schon sagen. Und abgesehen davon finde ich, also was ich ganz lustig finde, dass ich immer, wenn ich an der Uni mit Leuten diskutiert habe, der häufigste Satz, den man dort gehört hat, bevor der, ja, also über Massentierhaltung müssen wir nicht reden, da ist sowieso jeder dagegen. Und darum finde ich es irgendwie lustig, das begegnet jetzt natürlich schon auch wieder, indem man sagt, ja, das gibt es ja gar nicht in der Schweiz. Also Massentierhaltung kann es gar nicht geben wie uns. Aber so ein bisschen, jetzt irgendwie zu feststellen, wird einem immer gesagt, ja, Massentierhaltung, da müssen wir nicht drüber reden. Wir reden darüber, dürfen wir Tiere irgendwie biologisch, also Biohaltung und so. Unter diesen Umständen wäre es dann nicht doch möglich, Fleisch zu essen. Und jetzt reden wir über Massentierhaltung und plötzlich soll das irgendwie extrem saliger sein.
Ja, aber also jetzt um die andere Seite ein bisschen verteidigen, es gibt ja schon eine Krux an dieser Initiative und die ist, dass sie einen Biostandard von 2018 in die Verfassung hineinschreibt. Und ein Biostandard ist ja eigentlich eine dynamisch sehr detaillierte Vorschrift, wo man eigentlich auch immer wieder anpassen will. Darum gibt es die ja immer wieder. Man will sie anpassen an die Nachfrage, man will sie anpassen an technische Errungenschaften, an die Forschung. Und jetzt hat man das in der Verfassung rein. Das ist quasi, die Verfassung schreibt vor Biostandard 2018. Ja. Ist ja schon ein bisschen eine technische und oberdetaillierte Ausführung für eine Verfassung, oder?
Ja,
also die gehört ja eigentlich anders.
Ja, genau. Also das ist ein Argument, wo man, das finde ich klassisch, sagen wir, ein politisches Argument, oder wo sich dann eher ums das Handwerkliche, ist das jetzt schlau, das so zu machen? Und da finde ich, da kann man bei jeder Initiative diskutieren und könnte man sicher den Punkt sehen, ist das sinnvoll, das quasi festzuschreiben. Gleich könnte man sich dann immer noch so äußern, dass man sagt, ja, das hat die und die Schwierigkeit, aber es gibt ja nicht nur das Instrument von der politischen Initiativen oder so. Also gerade, ich finde, wenn wir jetzt so ein bisschen über die christliche Perspektive reden, ganz vieles, was wir quasi christlich richtig oder falsch findet, steht ja auch nicht, steht nicht einmal im Gesetz oder so. Oder würden wir sehr davor zurückschrecken, das quasi ins Gesetz zu schreiben. Gleich finden wir, gibt es so einen Anspruch, sich richtig zu verhalten, vielleicht auch die richtige Einstellung zu haben, die irgendwie mit Ethik zu tun hat. Und ich finde, man kann nicht irgendwie das so verschwiegen, der ganze Teil, dass da vieles im Argen liegt, was unser Verhältnis zu der Schöpfung, aber auch zu den Tieren quasi als Mitgeschöpfe betrifft, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen auf allen Ebenen. Also du sagst richtig, Felix, bei uns Reformierten ist immer die Frage, wir haben ja nicht das Lehramt, das etwas sagt, aber auf allen Ebenen so ein bisschen mehr Bewusstsein für die ethische und in dem Sinn schon auch theologisch-ethische Relevanz von dem Thema.
Also anders gesagt, du hättest, nachdem das DKS jetzt, glaube ich, die 10. Stellungnahme zu Ehe für alle und Kinder, also Fortpflanzung und so, irgendwelche Studien vorgelegt hat, du hättest dir gewünscht, dass zumindest vielleicht nicht eine Abstimmungsempfehlung, aber zumindest irgendeine Stellungnahme gekommen wäre im Vorfeld zu dieser Initiative zur Frage, wie haben wir es mit den Tieren?
Ich finde das ein gutes Zeichen, wenn es so Stellungnahmen gibt. Ich bin persönlich nicht so ein riesen Fan von so Stellungnahmen. Ich finde das auch nicht das Allerwichtigste. Ich finde es ein gutes Zeichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja lange akademisch Ethik betrieben. Ich habe mich dort schon ganz früh so ein naives Unbehagen gehabt, zum Beispiel, was damals um den moralischen Status von Embryonen gegangen ist. Dass ich fand, auch die theologische Ethik im deutschsprachigen Raum kümmert sich jetzt mit derartiger Inbrunst um das Thema, dass ich wie gefunden habe, gibt es eigentlich auch noch andere Themen? Und zum Beispiel eben, so quasi, sagen wir, eine konsistente Ethik vom Leben. Und eben nicht nur das menschliche Leben, dass ich schon gefunden habe, also da gibt es übrigens auch viele Leute, die das fordern, die sagen, Das ist ja irgendwie komisch. Und das Schweigen von den Kirchen, also das ist, glaube ich, sogar der Impuls gewesen. Also ich bin ja, wie du, auch in einem Pfarrhaus aufgewachsen und habe das immer schon komisch gefunden, dass man immer so sagt, ja, aber der Mensch doch und so. Also bevor wir uns um Tier kümmern, müssen wir doch zuerst irgendwie uns um den Mensch kümmern. Habe ich immer schon gefunden, schließt sich das jetzt aus? Also im Sinn von, ist das ein knappes Gut? Also weißt du, im Sinn von...
Also entscheide mich für den Hund oder für das Kind?
Muss ich mich wirklich für das entscheiden?
Okay. Und das Trolley-Problem mit dem Hund oder Tier. Was würde man eher töten?
Es gibt den Konflikt doch vielleicht gar nicht so extrem. Dass es natürlich die Konflikte gibt, wo man quasi jetzt bei der Impfung zum Beispiel, dass man ihnen sagt, ja, was gewichten wir jetzt höher und wir können nicht alle retten, so sagen, also diese Sachen. Und das, also mit diesen Lifeboat-Szenarien, oder dass du immer sagst, du kannst entweder deine Frau retten oder was rettest und so. Aber die Welt ist ja nicht so, dass wir uns immer nur entscheiden müssen, sondern dass es eigentlich... Also eben kurz gesagt, es gäbe viel Raum, sich quasi auch ein bisschen ernsthafter um das Wohl von der und die Würde von der Tiere zu kümmern und irgendwie nichts preisgeben von dieser wahnsinnig tollen Sensibilität, wo wir auch haben, oder gerade in der christlichen Ethik für so den leidenden Mitmensch, also so Befreiungstheologie und so, also auch der entrechtete Mitmensch, wo irgendwie der, wo ausgeschlossen wird, der man nicht einmal wahrnimmt und so. Also dass man diese Sensibilität, ich finde, es gibt schon Gründe, warum man könnte sagen, auch die kommen unter die Räder.
Aber du hast ja gesagt, Christoph, Kirchen, ist es bei allen Kirchen so? Also kann man differenzieren, also wie dass die Sensibilität ausgeprägt ist bei den Katholiken, bei den Reformierten, im Islam und also... Denkt ihr, es gibt auch dort Unterschiede, wie dass man mit Tieren umgehen sollte? Ich habe das Gefühl, aus einer Distanz, dass sag ich mal, in der buddhistischen Philosophie die Empathie gegenüber dem Tier wie stärker verankert ist, aber ich bin vielleicht, also bin ich fachkompetent, um das zu beurteilen. Der Umgang mit dem Umfeld, dass es eigentlich wie stärker eingebunden ist, wie sieht es dir? Also denkt ihr, die Reformierten sind... eine andere Sicht auf Tierethik im Vergleich zu den Katholiken zum Beispiel.
Ja, du machst natürlich ein riesen Fass auf, also ist aber ein interessantes grundsätzlich. Ich würde jetzt mal so ein bisschen undifferenziert sagen, so stammtischmässig. Also jetzt mal die christlichen Gemeinschaften, ja, sagen wir in unserem westlichen Kontext, also das, was ich einigermaßen beurteilen kann, die nehmen sich da nicht so viel. Also da würde ich sagen, da gibt es schon, also sehr grob gesagt, jetzt schon, Humanity first im Sinn und dann unter ferner liefen Tier. Aber natürlich gibt es immer Ausnahmen, oder? Also von einem Engagement für Tier aus christlichen Quellen. Also eben Franz von Assisi, Albert Schweitzer und viele andere in letzter Zeit, also wo man nachher sagen, also übrigens auch die Tierrechtsbewegung, es gibt einen Theologen in Oxford, der Andrew Lindsay, wo da quasi am vordersten Front dabei war, ist, ich werde einfach ein bisschen weniger erwähnt als der Peter Singer und so, aber das, also von Leuten, die quasi auschristlich, sehr reflektiert theologische Motive auseinander sich für Tiere eingesetzt haben. Sandra, ich weiß das Gefühl, aber vielleicht, ja, also ich bin auch nicht der Experte, jetzt, um quasi wie so können sagen, gibt es da signifikante auch soziologisch feststellbare Unterschiede von den Einstellungen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt in der Schweiz ist da zum Beispiel interessanterweise das Thema von den Tieren ist ja auch etwas, wo die politischen Grenzen ein Stück weit mindestens weniger scharf macht. Also Tierschutz, es gibt vielleicht Leute in der SVP oder in der FDP oder in der SP, die zum Beispiel bei Tierversuchen oder so kritisch sind. Und dass ich da das Gefühl habe, in den Kirchen ist es, kann man jetzt nicht sagen, die reformierte Kirche ist viel tierfreundlicher als die Katholische, überhaupt nicht. Also die Katholische, was dort schon die Tradition gibt von dieser Schöpfungsspiritualität, so dieser franziskanischen, wo aber häufig natürlich trotzdem kein Problem hat, irgendwie Fleisch zu essen, aber trotzdem so ein anderes Verhältnis quasi der Mensch als Geschöpf unter Geschöpfen.
Also wie würdest du das sagen, macht man es jetzt gerade an dem Fleisch essen fest? Mhm. Also akut setze ich ja auch ganz, ich komme aus einem Kirchenkreis 3 da zu Zürich und das gibt ja das, ich weiss nicht, ist das Label, ja. Tierfreundliche genau. Kirche oder so, ja. Oder? Vielleicht kannst du das erklären, da gibt es ja wie so einen Aufbau von unten nach, der versucht, ja. Eben nicht nur über Tierschutz und Tier zu reden, sondern auch so ein bisschen konkret einen Ansatz zu haben. Also heisst das, dass jetzt kein Bratwürst mehr geben nach dem Untergottesdienst? Oder was heisst das, tierfreundliche Kirche zu sein?
Genau, also es ist tatsächlich, wie du sagst, so eine Art das Label, natürlich administrativ und alles viel low-leveliger als die grüne Gückel. Aber es ist quasi der Versuch, Kirchengemeinden dazu zu bewegen, Tierfreundlichkeit quasi einzubauen in ihr alltäglichen Handeln. Und das kann dann sein, dass man sagt, man macht irgendetwas mit Jugendlichen. Ich habe das zum Beispiel gemacht, also auch wenn wir das Label nicht haben, aber wir sind es natürlich, dass ich mit Jugendlichen auf einen sogenannten Lebenshof gegangen bin. Und wo man dann so, ja, was dann mit Säule in Kontakt kommen, also mit riesen Sauen sind, die so riesig sind, bis sie nicht geschlachtet werden. Und wo dann die Jugendlichen irgendwie merken, das sind eigentlich, die schnurren sogar, wenn man es kraulen und so. Also das sind eigentlich, und die sind hochintelligent. Also, dass man quasi nicht abschweifen, also dass man sagt, Kirchengemeinde implementiert die Tierfreundlichkeit eben im Erwachsenenbildungsbereich, in der Arbeit mit Jugendlichen. Zum Beispiel machen wir mal einen Schöpfungsgottesdienst, wo nicht unbedingt ein Tiergottesdienst passiert, aber wo man das Thema quasi aufnimmt. Und ein Bereich ist schon auch Ernährung. Also, ob es jetzt kein Bratwürst mit geben darf, ist dann die Frage. Aber dass man quasi sagt, man will das fördern, dass auch die vegane und die vegetarische Ernährung ändert. Also, dass quasi nichts fehlt, wenn es mal kein Fleisch gibt. Dass man da will sensibilisieren dafür. Also wir zum Beispiel in Zwittig haben so ein Bistro, wo tatsächlich ohne Fleisch auskommt, häufig auch ohne andere pflanzliche Produkte, aber wir hängen das Label vegan, zum Beispiel nicht an die grosse Glocke, weil es extrem polarisiert. Aber so quasi so Kirchengemeinden dazu zu bewegen, ganz praktisch, auch ressourcenschonend und in dem Fall auch lokal einzukaufen, aber schon auch tierfreundlich.
Aber kann man dann, jetzt frage ich dich als Ethiker und Theologe, verantwortungsvolle Bratwurst essen?
Also quasi die einfache Antwort, wenn ich jetzt könnte sagen, wäre, die Aufgabe von der protestantischen Ethik ist immer, den Einzelnen an sein Gewissen zu verweisen.
Das wäre jetzt schon fast eine Stellungnahme. Du
kannst fast den Ball zurückgeben. Du musst also, aber schauen.
Nein, ich bin tatsächlich in dem Sinne ein Fan, dass ich quasi wie nicht will, also ich kann ja nicht, ich will eigentlich das Gegenüber dazu bringen, sich selber quasi tatsächlich die Gewissensfragen zu stellen. Und ich will sie eigentlich nicht beantworten. Und ich will dann auch nicht sagen, also du darfst es schon, aber es ist total daneben oder so. Also das ist eigentlich nicht meine Form von Ethik. Ich persönlich schaue es schon so an, dass ich auch den Anspruch an mich selber habe, eigentlich möglichst, ja ich sage dem jetzt so, auch ein gewaltfreies Verhältnis zu dir auch zu leben und zu befördern. Und in dem Sinn ist es für mich, das sage ich jetzt ganz persönlich, immer schon ein Anstoß gewesen, nur schon das Töten von dir. Also jetzt mal völlig unabhängig, ob sie ein gutes Leben gehabt oder nicht. Aber so quasi, ich habe immer schon als Bub ein Problem gehabt mit dem Akt vom Schlachten. Mm. Dass ich immer gefunden habe, das ist eigentlich nicht. Ich könnte es glaube nicht und eigentlich ist es nicht in Ordnung. Aber ich sage jetzt nicht, dass jeder ein Unmensch ist, der das macht. Das finde ich ja total daneben, wenn man dann so jede Metzger und so. Aber moralisch zu blamen, aber ich finde es tatsächlich, es wirft ethische Fragen
auf. Also liefert auf die Frage, kann da irgendwie die Bibel oder die christliche Tradition, die jüdische Tradition überhaupt antworten? Also weil gerade im Judentum ist ja das Schlachten sehr, sehr stark. Sehr stark reglementiert. Ja. Jesus war ziemlich sicher auch kein Vegetarier gewesen. Also ist das etwas, wo wir uns quasi aus einer anderen Ethik holen müssen, oder können wir das aus einer Glaubenstradition, biblischen Tradition herausholen? Die Position.
Also grundsätzlich ist es schon immer auch meine Überzeugung, dass ich das Entscheidende ist, dass das Einstellungen sind, wo ich Bezug nehme auf was es heisst, heute als Christ zu leben. Mhm. Also so, und ich rede jetzt bewusst von Einstellungen, also früher hat man jetzt Tugenden gesagt, oder also so Charaktereigenschaften, wo gut sind. Und für mich hat dort schon die Liebe quasi einen extrem grossen Stellenwert. Also jetzt Agape, also die Liebe, wo ich jetzt will sagen, wo vor allem heisst, sensibel zu sein für die Andere und der Andere, also für das Gegenüber. Sensibel zu sein, gerade auch spezifisch dann für das leidende Mitgeschöpf. Und irgendwie das wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren. Und darum habe ich irgendwie wie so das Gefühl, für mich war immer klar, die Herrschaft über dir, das muss irgendwie eine Herrschaft sein, wo eine Herrschaft von der Liebe sein. Also wo, und darum habe ich immer, neige ich dazu, zu sagen, also wenn ich jetzt müsste quasi ethisch sagen, was ist das Beste, finde ich schon, es wäre schon das Beste, auch gegenüber anderen Menschen, noch viel gewaltfreier zu sein, zum Beispiel als ich es bin, und auch in der Kommunikation, aber auch gegenüber dir so, möglichst so zu leben, dass das nicht nötig ist, dir zu reduzieren, darauf wahr zu sein, dir irgendwie zu quälen, oder auch nur schon, dass es so extreme unsere Nutzungs- und wirtschaftliche Interessen nie muss passen, oder dass man das Tier quasi so extrem überzüchtet, dass es gar nicht mehr kann leben eigentlich anders. All diese Sachen, dass ich irgendwie finde, ich neige schon dazu, zu sagen, es wäre, da kann man quasi nicht genug davon also zum Beispiel Gewaltfreiheit. Und darum sage ich weniger, also es ist einfach ein extrem hoher Anspruch, den ich auch selber nicht, sowieso nicht gerecht werde. Und darum finde ich, ist das auch nicht das Richtige, da moralische Vorwürfe zu machen, aber irgendwie so ein bisschen den Ort streben und auch unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass wir ein bisschen mehr dem gerecht werden, ist, glaube ich, wäre schon gut.
Du hast mich noch ein bisschen zurückgeworfen in meine Erinnerungen als Kind, und das ist, sage ich mal, ziemlich krass, was in 40 Jahren, also in meinem Leben jetzt, stattgefunden hat. Also ich weiss, dass meine Grosseltern, also wir sind eigentlich immer einmal im Jahr auf Italien, einen Monat in der Ferien, und dann habe ich manchmal so eine Woche verbracht bei den Grosseltern, und die sind sehr, sehr liebevoll mit den Hühnern umgegangen. Also mit der Nahrung, sie haben geschaut, und sie haben Aber es ist trotzdem der Moment gekommen, wo er am Sonntag einer von diesen Hühnern geschlachtet wurde. Für mich war es sehr verstörend gewesen. Aber es ist, der Bezug war da gewesen, dass ich, ja, man es ernährt und sie hat ernährt. Mhm. Und das ist halt, sag ich mal, die erste Berührung mit dem Fleisch, die ich hatte. Also auf der einen Seite verstörend, aber gleichzeitig habe ich gesehen, dass meine Grosseltern liebevoll mit diesen Tieren umgehen. Also Ambivalenz schon von Anfang an. Und dann irgendwann ist der, durch die Industrialisierung dazwischen, und da redet jetzt auch nicht, also man kann jetzt von McDonald's oder Burger King und so weiter und so fort, ist dann der Bezug verloren gegangen zum Tier. Also ich habe eigentlich nur die Nuggets gesehen und lange Zeit auch nicht verbunden mit dem Tier. Also die sind ja schon verpackt, eingepackt. Also geistig bin ich schon so, bin ich nicht so doof, dass ich nicht weiss, dass es aus dem Tier kommt. Aber es hat so wie es ist schon ein bisschen eine Objektivierung geworden vom Tier, also es ist ein bisschen zum Objekt geworden. Und dann ist irgendwann ein Trend gekommen von, oder vielleicht ist man in gewissen Massentierhaltung tatsächlich gesehen, wie schlimm das ist. Und man hat ja den Luxus in unseren Breiten- und Längengrad, dass man sich ernähren und satt werden kann, auch ohne Fleisch.
Ja,
oder? Das, und da bin ich jetzt wie mitgegangen und ich bin Vegetarier und nicht Veganer, das wäre mir jetzt wieder ein bisschen fundamentalistisch, oder? Und die Entwicklung habe ich gemacht und ich frage mich, ja, ich bin einfach ein bisschen mitgegangen, ein bisschen mit den Trends oder mit der soziologischen Entwicklung. Aber es hat wahrscheinlich entspricht also der respektvolle Umgang mit dem Tier oder entspricht schon etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist richtig. Und dann ist die Frage, was kann man essen und wie viel kann man essen? Ich glaube, ist schon eine zweite Frage, oder von Intensität.
Ja, das ist klar, aber ich würde irgendwie noch gerne den Blick auftun, und das ist mir in den Sinn gekommen, wo du das vorhin gesagt hast, Christoph, mit dem auch mit dem Überzüchten, da kann man ja oder die Liebe zum Tier, Frage, eben, wo gibt es denn in so eine Vermenschlichung vom Tier? Es gibt ja, wir haben jetzt von Nutztieren geredet, aber gewisse Haustierzüchtungen, bei Hunderassen oder so, ist ja eigentlich auch ein Nutztier. Zwar werden die heiß geliebt und überall hin mitgenommen, aber die Frage, wie lebensfähig sind die Rassen oder sind sie jetzt einfach angezüchtet für unsere Bedürfnisse? Ja. Das ist ja auch eine Form von von Ausnutzung, oder? Also müssen wir dann nicht den Blick eigentlich auftun und jetzt nicht nur eben von Landwirtschaft reden, sondern auch die Frage, welche Haustiere können wir uns leisten und welche Hunde haben noch genug Freiheit und Würde?
Ja, klar.
Und wo dienen dann die Meersäule oder was auch immer nur unseren Bedürfnissen? Und nachher gehen wir es weg, wenn es nach zwei Jahren halt langweilig ist und sich nicht streicheln lassen.
Ja, klar. Nein, völlig. Ich verstehe. Ich mache jetzt so mit Jugendlichen dann genau einen Workshop zum Thema, was schulden wir eigentlich unseren Haustieren und so. Also genau, weil ich eigentlich wie finde, selbstverständlich, also als Ethiker ist es sowieso klar, das sind die genau gleichen Kategorien und auch die gleiche Spannung, die da ins Spiel kommt, die rücksichtslose Instrumentalisierung, eben, die gibt es natürlich auch bei Haustieren, die gibt es bei Versuchstieren. Ich würde sogar eher sagen, es ist quasi aus der Sicht jetzt von der Initiativmacher ist sogar eher so, also ich habe immer mit Forschenden geredet, oder? Und die finden, ja, bei uns schaut man so genau her, irgendwie bei jeder Maus und so, und dabei machen wir doch noch bei uns geht es um Gesundheit, um Krankheiten, und irgendwie Zweck bei der Landwirtschaft geht es nur um gutes Essen. Also ich habe so Forschende, die sogar Vegetarierinnen sind und so, und die sagen, ja, sie finden das eigentlich ein extremes Ungleichgewicht, sie müssen da jeden Antrag, muss bewilligt werden, kommt eine Kommission und sagt, ich möchte da noch weniger Schmerz und so, und das sagt doch irgendwie, und dann schauen wir irgendwie die Nutztierhaltung und so. Aber also ich bin sehr dafür, dass wir das quasi holistisch und alles irgendwie anschauen. Und ich würde schon sagen, es gibt natürlich das ist jetzt das Thema mit den Corona-Hunden, oder? Und wo dann, ja klar, also mittlerweile schauen, glaube ich, auch Tierheime und auch Tierärztinnen, wenn sie irgendwie involviert sind, extrem drauf, wirklich zu schauen, ist es so ernst damit? Wissen wir eigentlich, was es heisst, sich um das Tier zu kümmern? Das ist auch so. schockierend gewesen für mich. Eigentlich wäre es rein rechtlich, quasi das Leben von Tieren ist ja nicht geschützt in der Schweiz. Also du könntest theoretisch einfach einen Hund weggeben, also ich mache jetzt eine Weltreise und dann der schmerzfrei getötet wird, ist quasi kein Problem. Aber natürlich macht das ein Tierarzt oder eine Tierärztin nicht, weil es gegen ihre Standesethik verstoßt. Mhm. Aber eigentlich ist es rechtlich ist es so, dass das Leben nicht geschützt wäre. Aber ja, also sicher, also da gibt es und die Qualzüchtigen, das finde ich furchtbar, oder? Bei Haustieren, also bei Hunden und so.
Aber zumindest aus der, also du hast ja gesagt, Corona-Hunde, zumindest aus, was Corona belangt, also wenn man, es gibt ja verschiedene Theorien, aber die am meisten teilt wird, ist ja das vor Zoonose, oder? Das kommt irgendwie aus einer Tiere, wo, also Tiere im engsten Raum, die sich zusammen mit Menschen, also oder zu nahe bei Menschen sind. Also es hat sicher mit der, mit der Flügelgrippe und so weiter und so fort. Das, das ist nicht sehr schmal, dass, dass so eine Pandemie ist gestartet wurde. Also sogar das lässt nicht aufhorchen, dass man, also, dass man ein bisschen mehr Platz sollte geben oder ein bisschen mehr Raum sollte geben.
Ja, das ist jetzt vielleicht nicht pathetisch gesagt, aber ich könnte ja vielleicht schon sagen, wenn sie schriftlich dürfen sie es jetzt nicht sagen, aber es ist schon so ein bisschen ein Zeichen, dass etwas im Magen liegt, oder? Ganz grundsätzlich mit unserem Verhältnis zu den Tieren, oder? Also, also Corona oder so, aber also wenn das wirklich der... eben, was ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist, dass das sicher, aber klar, das interessiert dann nicht irgendwie, da wird nicht gross darüber geredet.
Da sind wir schon fast wieder bei den Plagen. Was willst du jetzt
mit den Nein, Plagen. Mich kommt da, ich habe also eine super Krimi gelesen vor einigen Jahren von Frank Schätzing, «Der Schwarm» heisst. Mhm. Und da gibt es einen Moment, wo, also ein bisschen zusammenzufassen, wo sich die Natur ein bisschen... wie zurückgeht. Das Buch ist mir wieder in den Sinn gekommen, wo vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr Orcas im Mittelmeer Schiffe angreifen. Und gleichzeitig war eine Pandemie gewesen, und dann habe ich daran gedacht, zumindest zeigt eine Pandemie oder zeigt so solche Situationen, dass wir trotzdem nicht drüber sind, sondern eingebettet in einem, der Wissenschaftler sagen, in einem Ökosystem. Und das, jeder wird drauf kommen, dass wenn irgendwann im August oder im September schon mehr Fische gefischt werden, als das geboren werden, dass das irgendwann zum Problem wird werden. Also die Überfischung. Also. Und trotzdem ist, also der Bereich, wie das ökologische oder der Klimawandel, ist immer so, dass wir eher kurzfristig schauen. Und was essen wir heute und wie viel darf es heute kosten? Und gleichzeitig denke ich mal, es gibt Trend, wie zum Beispiel der Biotrend, der entgegenwirkt. Ja. Oder? Ja. Mhm. Und die Frage ist immer wieder, wie schnell können wir dann reagieren oder wird es irgendwann eben kippen? Weil im Buch kippt es. Es gibt so einen Moment, wo die Meeresströmungen kippen und es geht dann ziemlich schnell. Ja. Da kann man dann nicht so schnell reagieren.
Also ich finde, also das jetzt mit der ganzen Klimathematik, also so Zusammenhang von der ganzen Klimathematik und der Tierthematik, also das finde ich schon einen extrem wichtigen Punkt, jetzt auch vielleicht, wenn wir darüber reden, wegen der Kirchen, oder? Also dass ich das aber auch merke, positiv, also es ist mehr Interesse für die Tierthematik als früher. Also, und ich sage jetzt ganz simpel, also dass es einfach extrem viele Ressourcen verbraucht auch, dass es das Kraftfutter, das dann in Europa an die Nutztiere verfüttert wird, wie das produziert wird, dass Regenwald abgeholzt wird und die ganze Methan- und CO2-Problematik. Also es ist extrem ressourcenverbrauchend. Und ich glaube, das hilft schon, das Tierthema jetzt auch so ein bisschen, also das Verhältnis zu den Tieren als Teil von der Schöpfung eigentlich, wie so ein bisschen neu in den Blick zu nehmen. Und das muss ich sagen, das gibt doch jetzt, also ja, bis zur Verzweiflung kann man eigentlich bei diesem Thema oder bis zur Ohnmacht, wir sind um einen extremen Zeitdruck, oder? Also wir müssen wirklich etwas ändern. Also die Umkehr, die ist irgendwie dringlich. Und wir können nicht immer sagen, es gibt ein extrem gutes Buch von Jonathan Lear mit der radikalen Hoffnung, wo es eigentlich wie so darum geht, sich eine Zukunft zu vorstellen, wo wirklich neu ist. Also eine Lebensform, in dem Fall sind es die Crow-Indianer, die vor der Herausforderung stehen, quasi nach dem, wo alles zusammenbricht, von ihrer Lebensform, wie sie kennt haben, eine neue Crow-Identität eigentlich zu entwickeln. Und dass ich wie finde, das ist doch eigentlich unsere, das sind doch eigentlich wir. Also es haben auch viele Leute natürlich so darauf reagiert. Es gibt ganz viele Thematiken, die da drin sind, unter anderem auch die mit der kulturellen Aneignung und so. Aber eine Thematik ist die, können wir einfach immer sagen, ja, das ist halt die Landwirtschaft gewesen, die gehört halt zu uns und so ist es halt und wir müssen doch die halten und wir müssen so. Wäre nicht wir auch als Chile, und ich sage es jetzt wirklich ein Stück weit auch als Frage, wäre nicht unser Job eigentlich quasi Teil von so einem Wandel zu sein? Mhm. Also so, dass der Jürgen Mannemann in dem revolutionären Christentum, in dem Büchlein fordert das eigentlich. Also dass wir irgendwie, wir können es uns nicht mehr leisten, einfach immer zu sagen, ja, also das ist doch jetzt und oh, was macht denn das mit der Landwirtschaft und so, sondern wir müssen irgendwie zukunftsfähig werden. Also so. Mhm. Und ich finde es so schwierig, weil wenn wir jetzt so miteinander reden, ist es immer so schwierig, die Dringlichkeit irgendwie zu erzeugen. Und weil man sie nicht richtig spürt, oder? Weil man denkt, ja, das ist ja noch alles, ja klar, hat wenig Wasser und alles. Und die Naturkatastrophen nehmen zu. Aber dass ich wie finde, für mich gehört das Verhältnis zum Tier, auch ein gewandeltes Verhältnis zum Tier, so ein bisschen in den Kontext hin, dass wir eigentlich wirklich uns müssen ändern.
Aber wir müssen nicht gelingen, bei so einem Wandel das zu überwinden, was ich jetzt bei deinem letzten Statement stark gehört habe, da ist die Kirche, da ist die Landwirtschaft. Ja. Also du hast schon am Anfang gesagt, die Kirche hat manchmal Angst vom Bruch mit dem Bauernstand. Wenn ich so einsteige mit einem Bild, dann ist es im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der Erntedankgottesdienst, das ist quasi kurz nach Weihnacht einer der wichtigeren Gottesdienste im Jahr, volle Kirche und Musik und Jodeln und all die Gaben da vorne im Chor aufgestellt und so. Der Bauernverbandspräsident ist ein frommer Christ und es gibt ja starke, auch so eine pietistische Frömmigkeit von vielen Bäuerinnen und Bauern. Also vielleicht ist die Angst davor, den Bruch zu riskieren, gar nicht so unbegründet und der Kirche vielleicht auch nicht gut, weil eigentlich gäbe es ja eine reiche Tradition, also von all diesen Gleichnissen, die wahnsinnig bäuerisch geprägt sind, vom guten Hirt bis zu den Ähren und dem Weinbauer und so. Also es ist ja, irgendwie finde ich, die christliche Tradition hat ja wirklich im wahrsten Sinn Wurzeln in dieser bäuerischen Tradition. Und ich finde auch vielen Bauern und Bäuerinnen nehme ich wirklich ab, dass sie sehr stark mit denen, ob jetzt das Tier oder ihr Land ist, sich stark identifizieren und wirklich der gute Hirte sein wollen, um das Bild jetzt gar nicht auf die Menschen übertragen, sondern das Bild aufnehmen. Und da dann einfach sagen, ja, ihr müsst halt und euch braucht es eigentlich schon fast gar nicht mehr, dass das schlecht ankommt, verstehe ich irgendwie. Mhm. Also man müsste doch da irgendwie, ich denke, das ist vielleicht auch ein Vorwurf, wo ihr als akut immer wahrscheinlich gehört, ja klar, da kommen die Hipster-Veganer aus der Stadt und die haben jetzt da irgendein Tierlabel aufstellen, also aber wir auf dem Land sind eben auch
also dass es eine riesige gesellschaftliche Thematik ist, so mit Stadt, Land und so, das zeigt sich ja bei extrem vielen Themen. Nein, ich nehme das aber sehr ernst, was du sagst. Ich bin in ähnlichen Kontext aufgewachsen auch. Und ich bin auch nicht einer, der quasi Freude hat, irgendwie Leute zu sagen, du, das ist im Fall vergessen, das könnt ihr vergessen. Und, und wenn jemand kommt und sagt, ich habe jetzt einen Hof, ich muss den aufgeben, weil ich seit... Und es geht einfach nicht mehr so, das tut mir extrem leid. Mir tut es übrigens auch leid, wenn andere Leute ihren Job verlieren, weil irgendwie der technologische Fortschritt sie überflüssig macht, irgendwie. Alles, wo sie Identität gegeben hat. Und, also es ist geht auch gar nicht darum, irgendwie. Zuerst einmal geht es nicht darum, Landwirtschaft per se quasi das Problem, problematisch. Es gibt ja auch eine vegane Landwirtschaft, also wo ja, also das finde ich eben so toll an dem Hof Narr, also der Sarah Heiligtag und ihrem Team, wo ja ganz viele Bauern und Bäuerinnen beraten, die eigentlich wollen aussteigen aus der tiernutzenden Landwirtschaft und dann anders abpflanzen, Hafer oder was auch immer, und zum Teil sehr innovativ sind und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Das Zweite ist, was ich jetzt schon einfach noch sagen möchte, das Verhältnis zu den Tieren, das ist extrem wichtig und ich glaube eigentlich der Massentierhaltungsinitiative geht es vielleicht im Kern sogar darum, dass es die kleinen Bauernhof, wo eben das, wo, das ist eben keine Massentierhaltung, wo nur ein Bezug da ist, eine Beziehung, wo vielleicht sogar, das, was du glaube ich auch spürst, Felix, so dass, dass man irgendwie sagt, ja, man pflegt da wirklich das, was einem Gott gegeben hat, irgendwie zur Verfügung. Man ist quasi nicht der Herr, sondern also in dem, im schlechten Sinn, der Despot, sondern
der Ausnutzer.
Genau, sondern man will eigentlich die guten Gaben Gottes nutzen. Und man macht das quasi so, Deo Gloria, ich weiß nicht wie, aber so. Ich glaube auch, ich gehöre auch zu denen, die immer versucht haben, dem Sinn abzugewinnen, dass es Kulturen gibt, wo quasi, oder, wo sagen, gerade weil ich das Tier so behandle und zum Beispiel schächte, da kommt ein extrem tiefer Respekt vor dem Leben zum Ausdruck. Ich muss dann vielleicht sagen, für mich ist das fremd, mir bleibt das fremd, das Denken. Oder ich kann das wie heute nicht mehr mit dem heutigen Fleischkonsum, ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, ja, ich gehe jetzt in den Inneren und kaufe da Chicken Wings und weiss überhaupt, woher es kommt und dann sage, ja, das, und dann spreche ich das Dankgebet, dass Gott mir die, das Tier gegeben hat und dass ich genug habe zum Essen. Das finde ich wie, das ist für mich zynisch, aber gleichzeitig gibt es natürlich Kulturen, wo das ja, wo das drinsteckt. Aber was man glaube nicht, also und wo ich auch finde, ja, das...
Also das werden das Rituelle in der Schlachtung im Sinn von, dass man das einfach nicht so schnell macht, sondern eben, man liest das manchmal so, weiss auch nicht, von den Jägern, die da ihre Gems vom Berg oben runtertragen und so. Das ist wie so immerhin ein bewussterer, ritueller Umgang ist damit.
Also irgendwie, was dann Respekt vor der Würde von einem Tier heisst, das kann sich unterschiedlich ausdrücken. Und für einen Jäger kann es natürlich sein, dass ich weiss, das macht man sich in Tierschutz völlig unmöglich, wenn man so Sachen sagt. Aber natürlich gibt es dort auch Elemente drin, wo ich würde sagen, ja, wo einen Respekt zum Ausdruck bringen. Und auch das Bewusstsein, das ist jetzt nicht einfach,
wahr.
Ja, genau. Und man muss einfach, was ich so wahnsinnig schwierig finde, auch in unserer Diskussion, also nicht an unserer Diskussion, sondern bei dem Thema, ist, dass die Spannung, wo wir drin sind, dass ich gleichzeitig eben auch die Dringlichkeit sehe, etwas zu ändern und auch sehe die Realität von den Leuten, die ihre Pelzkragenjacken auf Zalando bestellen. Das sind nicht Leute, die sich interessieren dafür, wahrscheinlich wie das Tier, wo der echte Pelz wo das herkommt. Oder wenn man nicht, oder dass es nicht so aussieht, dass ich andere blame. Wenn ich jetzt ein Fleischesser wäre und in den Inneren gehe und es ist gerade etwas Aktion dort, ich mache mir etwas vor, wenn ich sage, ja, das, ich esse wirklich nur ganz, also von dem Bauer, den ich kenne. Wenn das so wäre, dass alle das so würden machen und das dann die Normalität wäre, dann könnte man wirklich sagen, ich kann vielleicht sogar mit einem einigermaßen guten Gewissen Fleisch essen, aber es ist eben nicht, nicht die Realität, oder? Also dass die Massentierhaltung ist natürlich ich glaube schon, dass viele von diesen Tieren ethische Probleme eine Frucht von der Industrialisierung sind und das Anonyme, eben wie du sagst, zur Wahr machen.
Und das sagt ja, also wir können auch vielleicht noch abschließen. Man merkt ja, wie komplex das Ganze ist und wie vernetzt ist zu anderen Bereichen. Also es ist nicht nur Tier, es hat einen Einfluss auf Wirtschaft, es hat gleichzeitig eine soziologische Entwicklung oder einen Trend, die sich ergeben, die über eine längere Zeit gehen. Ja, und ich habe das Gespräch sehr spannend gefunden. Ich frage jetzt nicht, wie ihr dort abstimmen werdet. Das ist ja... Ausser der weit sagen, bei dir kann man es erahnen, also Christoph?
Ich hätte jetzt eigentlich das Problem. Aber das ist ja, ich finde, es geht auch nicht darum. Aber ja, klar, ich bin da schon, ich werde da mit gutem Gewissen ein Ja einlegen. Ja. Also, ja, ich meine, also wahrscheinlich im Wissen darum, ich bin der allermeisten Abstimmungen. Stimmt die Mehrheit eigentlich nicht mit mir, dass wenn ich vielleicht Kindsbeide da, aber bevor ich auch stimmen, ist das schon meistens so gewesen. Dass, und es ist eigentlich eher besser geworden im Laufe der Zeit, dass ich es vielleicht nicht ganz immer bei den Verlierern bin.
Okay. Du bist Avantgarde, quasi. Ja, irgendwann kippt es dann.
Ja. Genau. Ja, also vielen Dank, Felix, vielen Dank, Christoph. Und danke. wie immer Anregungen und Rückmeldungen gerne an contact@reflab.ch.
Genau, wir sind nächste Woche wieder da und reden über Chile und Marketing mit dem Frank Worps, einem lang gedienten Kommunikationschef der Aargauer Landeskirche und glaube an jeder kirchlichen Kampagne beteiligt, die sie in den letzten paar Jahrzehnten gegeben hat.
Super.
Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei sind. Alles Gute. Ciao miteinander.
Ciao, ciao.
Ciao.